Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Gewaltfreie Kommunikation und ADHS klingt ein bisschen wie Yoga-Retreat trifft Rockkonzert, oder? Was passiert, wenn man einem Feuerwerk sagt, es solle leise explodieren? Willkommen in der Welt von ADHS. Und gewaltfreie Kommunikation? Klingt nett, aber funktioniert das wirklich, wenn es brennt? Gewaltfreie Kommunikation trifft hier auf echte Impulsivität, Reizüberflutung und emotionale Achterbahn. Wir schauen uns an, wie echte Verbindung auch dann möglich ist, wenn das Gehirn scheinbar auf Achterbahnfahrt ist oder mit der Reizüberflutung nicht zurechtkommt. Ich habe dazu einen spannenden Menschen eingeladen, die nicht nur tief in der Theorie steckt, sondern auch aus dem echten Leben berichten kann, wie Kommunikation trotzdem funktionieren kann. Es wird persönlich, ehrlich und vielleicht auch ein wenig überraschend. Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Für alle Menschen, die tiefer in die gewaltfreie Kommunikation eintauchen möchten, gibt es ein Jahrestraining bei mir in Regensburg. 6x3 Tage, immer vom Freitag bis Sonntag, meist in den Ferien, also ideal für Pädagoginnen und Menschen, die mit ihrem Urlaub sparsam umgehen möchten. Alle Links dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und nun zurücklehnen, Kopfhörer rein und los geht's. Ja, herzlich willkommen, Birte, zu dem Interview Gewaltfreie Kommunikation und ADHS. Und meine Frage gleich am Anfang ist, du hast ja mit der Sabrina Sandfuchs das Buch geschrieben, Die Kraft der Worte bei ADHS. Mhm. Du bist Mutter von 3 Kindern und Trainerin Gewaltfreie Kommunikation. Magst du uns mal erzählen oder mitnehmen so ADHS, was ist dein Hintergrund? Gewaltfreie Kommunikation, was ist dein Hintergrund? Was kam zuerst? Ja.
Das ist ein bisschen die Frage nach Huhn und Ei, ne? Also ich glaube, ich habe mich auf die Suche gemacht nach einer Alternative zu dem üblichen Drohen, Strafen, dem Gefühl der Überforderung, was halt gerade so mit Einschulung unseres ersten Kindes kam. Die hatte sich unglaublich auf die Schule gefreut und war super motiviert. Und dann wurde es ein Desaster. Also anders kann man das nicht sagen. Also ab Tag 1 aus der Schule kommend war dieses Kind komplett verwandelt, hat angefangen, Türen zu knallen, ist aggressiv geworden den Geschwistern gegenüber, uns gegenüber, hat alle Signale gesendet, dass irgendwie etwas ganz gewiss nicht in Ordnung ist. Und dann haben wir uns halt auf die Suche gemacht nach Erziehungsberatung, haben uns gefragt, was ist da los, was können wir tun, wie können wir handeln. Und uns wurde halt gesagt, wir sollen sehr konsequent und sehr streng und sehr hart sein. Wir sollen uns halt nicht auf der Nase rumtanzen lassen, das Kind nicht zum heimlichen Chef werden lassen. Und dann haben wir das auch erstmal so gemacht, weil es war halt das erste Kind. Ne? Wir haben es halt probiert und haben aber irgendwie gemerkt, so unter den Arm klemmen und wegtragen, wenn das Kind nicht mehr will, geht dann halt auch nicht mehr in dem Alter. Und es war halt alles schwierig. Die ganze Familie war unter Druck und unter Spannung. Und dann bin ich nicht direkt auf die gewaltfreie Kommunikation, aber auf Thomas Gordon gestoßen. Und da gab es halt einen Aushang in der Kita, irgendwie Erziehen ohne Strafen. Und da dachte ich so, naja gut, wir haben jetzt schon so viel versucht, jetzt gebe ich dem halt auch mal noch eine Chance. Und so bin ich dann recht schnell über Thomas Gordon bei der gewaltfreien Kommunikation gelandet und habe dieses Buch, ich glaube, es war ein Osterurlaub, da habe ich das regelrecht verschlungen, das Buch, weil ich gedacht habe so, okay, das ist jetzt endlich das, was sich für mich gut und richtig anfühlt.
Und du hast ein Kind mit ADHS diagnostiziert. Und du hast selber eine Diagnose mit ADHS.
Genau, ja.
Sind ja zwei, also das eine ist ADHS mit Kindern, was nochmal ein anderes Paket ist, würde ich mal sagen, so, für beide Seiten. Und dann ADHS als Erwachsene ist ja wieder was anderes. Ich würde gerne erstmal eingehen, weil du da auch mehr spezialisiert bist, vielleicht auch drauf mit ADHS bei Kindern. Nee, machen wir mal anders. Es gibt ja Menschen, die haben noch sich noch nicht mit ADHS beschäftigt. Man kennen den Begriff vielleicht. Wie wirkt sich denn ADHS bei Kindern aus?
Ja, also das, was ja viele so unter ADHS abgespeichert haben, ist ja der klassische Zappelphilipp, ne? Also das Kind, was über Tische und Bänke geht. Und das gibt es auch. Es gibt aber auch noch einen anderen Typus, der ja dann oft auch gar nicht erkannt wird. Das sind eher die, die so ein bisschen ruhiger sind, verträumter sind, die auch gar nicht so auffallen und auch erstmal so ein bisschen dann unterm Raster sind, auch in der Schule dann, weil ja, ist ja erstmal nicht so viel Handlungsbedarf, wenn die da träumend aus dem Fenster schauen. Und ADHS ist in erster Linie, da gibt es halt ein Problem sozusagen bei der Übertragung von verschiedenen Nachrichten oder auch einem Sortieren von Einflüssen, die so von außen kommen. Und da, also normalerweise hat ja das Hirn nimmt so eine Priorisierung vor und sagt halt, okay, das ist jetzt wichtig, das ist jetzt nicht so wichtig, den Reiz kannst du ausblenden. Und da wird halt gefiltert. Und bei ADHS kann man sich das halt so vorstellen, als ob irgendwie, ja, also es ist eine wahnsinnige Überflutung einfach von Reizen gleichzeitig. Also es ist, ich habe es letztens von einer Bekannten gehört, dass das wohl bei Hörgeräten so ähnlich sein muss. Also wenn man ein Hörgerät drin hat, dann filtert das wohl auch nicht mehr so richtig danach, welche Unterhaltung ist jetzt gerade nah, welche ist weit weg, sondern man hört halt alle irgendwie gleich laut und gleich stark. Und so ist das bei ADHS halt auch, ne? Also es ist, gibt keine Priorisierung mehr. Also wenn sich in einem Großraumbüro irgendwelche Leute unterhalten, also ich bekomme alles mit, also das kann ich jetzt von mir aus auch sagen, mir fällt es dann unglaublich schwer, zu sagen, okay, das ist jetzt gar nicht mein Thema und das ist gar nicht meine Unterhaltung, ich bleibe jetzt bei meiner Sache und fokussiere mich auf meine Sache. Und dann ist es halt auch so, dass oft so eine Sprunghaftigkeit dabei ist, ne? Also dann werden halt zig Sachen angefangen gleichzeitig, aber nichts wird zu Ende gebracht. Das liegt auch viel da, also hängt auch viel damit zusammen, dass so ein ständiger Jagd nach Dopamin eigentlich ist, weil es in der Verarbeitung des Dopamins oder Bereitstellung des Dopamins halt eben auch ein Problem gibt im synaptischen Spalt. Und deswegen sind so ADHSler oft, ja, also werden halt als sprunghaft wahrgenommen oder halt auch so ja, Thrill-Seeking sagt man halt auch, ne? Die brauchen immer irgendwie neue Action, neue Herausforderungen, neues Hobby. Wir haben so den Running Gag so unter ADHSlern oft, ja, welches Hobby hast du denn diese Woche? Also, weil es ist halt immer so dieses, dann wird das ganze Equipment gekauft, das muss natürlich auch das Beste, das Tollste, wie auch immer sein, dann kann man sich da auch komplett reinsteigern und reingeben und wenn dann alles zu Hause angekommen ist und man dann eigentlich starten könnte, dann ist schon wieder uninteressant.
Ja, das und das macht es natürlich bei Hausaufgaben auch super schwierig,
Genau.
weil das ist das, was ich auch mitbekommen habe von meinem Sohn, der auch ADHS diagnostiziert, hatte ich damals allerdings, ja, der ist ja jetzt schon 33, aber ich damals das alles noch nicht so verstanden hatte. Und ja, die sich einfach so extrem schlecht konzentrieren können. Also die können sich super konzentrieren, wenn es ihnen Spaß macht, wenn es sie interessiert. Und wenn es sie nicht interessiert, dann ist es extrem schwierig. Und ich habe den Begriff gelesen, Aufmerksamkeitslenkungsdefizit.
Ja,
Das
das trifft's gut.
ja, das ist ja
Ja.
überall. Gut, das ist jetzt bei Kindern und ich habe dann auch im Vorfeld mich ein bisschen noch reingehört, so ADHS, dass es manchmal auch Kinder gibt, die dann auch Stunden brauchen für eine Hausaufgabe, also 3, 4 Stunden, also was halt einfach den ganzen Tag ausfüllt, weil sie sich so schlecht konzentrieren können. Bei den verträumten Typen eher, ist es dann nicht ADS?
Genau, also es ist mittlerweile wird das gar nicht mehr so unterschieden. Also das H steht halt für hyperaktiv, aber mittlerweile wird es halt im Grunde, werden die alle in einen Topf geworfen, weil diese Hyperaktivität, die äußert sich nicht unbedingt nur darin, dass sie halt körperlich super aktiv sind, sondern das können auch so, ja, innere Hyperaktivität sein. Also indem halt irgendwie das Gedankenkarussell immer rattert, dass immer von einem Gedanken zum nächsten gesprungen wird. Dass also manche machen auch so, dass sie so Haare drehen oder an den Fingernägeln die ganze Zeit knibbeln. Also das ist auch alles Hyperaktivität, wird halt nur meistens ja nicht so dann wahrgenommen.
Wie spielt jetzt die gewaltfreie Kommunikation damit rein? Wie ist deine Erfahrung vor der gewaltfreien Kommunikation danach? Was hat sich da verändert?
Ja, also es gab wirklich so eine Phase, wo wir sehr verzweifelt waren als Familie und auch ja, es nur noch sehr, sehr laut und sehr drohend und sehr, also diese ganze Kommunikation in der Familie, ja, extrem belastend war und extrem aggressiv auch, ne? Und ja, es eine absolute Sackgasse war. Und durch die gewaltfreie Kommunikation hat so nach und nach sich komplett einfach die Stimmung in der Familie wieder gewandelt. Also natürlich gibt es nach wie vor Konflikte. Also das ist so ein Mythos ja auch oft, der so mit der gewaltfreien Kommunikation einhergeht, so nach dem Motto, danach haben wir uns alle lieb und keiner sagt mehr ein Wort und wir sind uns alle einig und alles ist schön. Nein, also es gibt nach wie vor Konflikte. Nur wir sind uns bei jedem Konflikt mittlerweile absolut sicher. Erstens, wir werden einen Weg finden, gemeinsam, der für alle hinterher auch gut tragbar und lebbar ist. Und zweitens, wir werden unsere Beziehung dadurch nicht aufs Spiel setzen. Also wir sind danach immer noch in einer guten Beziehung und währenddessen auch meistens. Also das gelingt nicht immer. Manchmal ist es natürlich auch so, dass dann doch die Emotionen irgendwie zu stark sind, dass dann die Verbindung nicht immer kontinuierlich da ist. Wir können aber sehr schnell dann wieder aufeinander zugehen und merken halt, ja, also die Beziehung hat keinen Schaden genommen.
Und wie ist das praktisch? Wie fließt praktisch die gewaltfreie Kommunikation ein im Vergleich zu dem, bevor du die gewaltfreie Kommunikation kennenlerntest?
Bei mir in erster Linie darüber, dass ich so einen inneren Monolog führe in dem Moment. Also, dass ich dann überlege, okay, was ist hier gerade überhaupt los? Was braucht die eine Seite? Was braucht die andere Seite? Was kann ich jetzt tun? Worum kann ich jetzt bitten? Und dann mache ich es eigentlich so ein bisschen rückwärtsgewandt von den 4 Schritten, dass ich mit einer Bitte anfange. Und wenn ich dann merke, mit der Bitte komme ich nicht weiter, dann gehe ich halt so nach und nach die anderen Schritte durch. Aber es ist halt, das habe ich halt gemerkt, gerade bei Kindern natürlich mit ADHS oder ich glaube, es gilt auch für Kinder allgemein, ist es halt oft schwierig, diese 4 Schritte durchzugehen, weil ja, dann ist die Aufmerksamkeit halt schon wieder weg. Und deswegen bin ich mittlerweile sehr fest davon überzeugt, dass die Haltung das Entscheidende ist. Also die Haltung, in der ich dann auf das Kind zugehe und in der ich dann sage, ja, also wirklich, wie es ja in GfK Reinform heißt, ne, du bist okay, ich bin okay und lass uns jetzt mal gucken, wie wir hier einen Weg finden.
Ich kann mir vorstellen, dass, also wenn ich mich in Kinder hineinversetze, die ADHS haben und damit eine Außenwelt konfrontiert sind, die diese Defizite nicht haben. Also ich spreche jetzt immer von Defiziten, die haben ja auch ihre Stärken, nur um das so zu benennen, diese Störung vielleicht eher, dann kann ich mir vorstellen, wie es den Kindern manchmal so richtig schlecht geht. Also was für Herausforderungen die haben im Vergleich zu anderen Kindern. Welche Selbstzweifel vielleicht auch, wie so vieles nicht funktioniert und wie sie nicht so zurechtkommen im Alltag. Und ich kann mir vorstellen, dass die da extrem viel Empathie brauchen, einfach. Einfühlung, 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 weil die haben es schwerer als andere Kinder. Und auch die Eltern von so einen Kindern haben es auch schwerer. Die brauchen wahrscheinlich auch ganz viel Einfühlung, mehr als vielleicht andere Eltern, wo da diese Störungen nicht da sind. Ist das deine Erfahrung auch?
Ja und nein. Also Empathie ist dann oft eher so eine stille Empathie. weil ich schon die Erfahrung gemacht habe, dass gerade mein Kind mit ADHS das anfangs nicht gut nehmen konnte, wenn ich dann Einfühlung gegeben habe. Das war dann so, also mit Worten, ne? Wenn ich dann irgendwie, das war dann, ich weiß nicht genau, also es war ein Riesenstörgefühl auf jeden Fall bei meinem Kind. Er hat dann auch teilweise gesagt, so, jetzt komm nicht wieder mit deinem GFK an, das macht es nur noch schlimmer und lass mich in Ruhe, ich will das jetzt nicht hören. Oder teilweise auch wirklich eindeutig Ohren zugehalten, weggedreht. Und inzwischen ist es ein bisschen, hat sich ein bisschen verändert, weil ich glaube, das ist auch natürlich ein Gewöhnungseffekt, ne? Also, dass sie das erstmal, ja, also dass sie erstmal verstehen dürfen, dass ich das auch ernst meine in dem Moment, ne? Dass es nicht irgendwie so eine Pseudo-Empathie ist. Weil sie da vielleicht auch schon viele Erfahrungen dann mitgesammelt haben, dass dann, ja, also es gibt ja so diesen Klassiker, ich verstehe dich, aber.
Ja.
Ne? Und da durfte ich dann auch wirklich lernen, darauf zu achten, dieses Aber wegzulassen. Also ich kann es bis heute, flutscht es mir noch manchmal raus. Aber also da habe ich halt gemerkt, dass dieses und gleichzeitig oder einfach gar nichts zu sagen, ne, dass das wirklich einen Unterschied auch macht, um das eben nicht wieder so wegzuradieren, was ich vorher an Einfühlung gegeben habe.
Ja. Es ist dann eher so die Einfühlung, damit wir was bekommen, damit wir was erreichen.
Ja, so manipulativ halt, ne? Und das
Ja.
war, glaube ich, so das Gefühl, was ganz schnell mein Kind dann damals hatte, dass es irgendwie manipuliert wird. Du willst ja nur, dass ich das und das mache.
Ja, ich frage deswegen auch, weil wenn ich mich an meinen Sohn erinnere, wie oft, dass ich den geschimpft habe, gedrängt habe, schön geredet habe, das ist doch gar nicht so schlimm und bla 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 bla, bloß keine Empathie, ne? Bloß nicht drauf eingegangen, weil ich halt auch noch keine Ahnung hatte von gewaltfreier Kommunikation. Und deswegen dachte ich mal, wie gut hätte es dem getan, wenn ich da mehr Einfühlung gezeigt hätte, wenn ich da mehr bei ihm gewesen wäre. Und wie ist es bei euch Eltern? Ihr habt ja da diese Herausforderungen und ja, das sind halt einfach diese unangenehmen Gefühle, diese Überlastung vielleicht auch da. Wie hilft euch da die gewaltfreie Kommunikation?
Ja, also natürlich gibt es die Selbstempathie, ne, wo ich dann mir ja schon auch zugestehen darf, dass es jetzt gerade anstrengend ist oder dass es frustrierend ist oder dass ich vielleicht auch mal ratlos bin und nicht weiter weiß und ja, dass diese Gefühle eben sein dürfen. Und natürlich aber immer die Frage ist, wie gehe ich damit um, wie gehe ich damit nach außen? Also gehe ich jetzt zu meinem Kind und lasse da irgendwie eine Riesensalve los, was mich alles stört und was ich überhaupt schon immer mal loswerden wollte und was vor 3 Jahren mich schon gestört hat. Ja, oder ist es halt so, dass ich dann auch sage, na ja, es ist jetzt gerade schwierig und ich sage vielleicht auch meinem Kind dann in so einer Situation mal, ich brauche jetzt einen Moment für mich, ich kann jetzt gerade hier nicht mehr oder auch es kommt durchaus häufiger vor, dass also ich hab ja 3 Kinder, die kommen manchmal auch alle gleichzeitig aus der Schule und dann will halt jeder was erzählen, jeder hat irgendwelche Themen und die reden alle extrem viel und extrem schnell und dann sage ich auch manchmal so, stopp, tut mir leid, ich kann jetzt gerade nicht zuhören. Ich hatte so einen herausfordernden Vormittag, das geht jetzt gerade nicht. Ich höre mir das gerne später an, jetzt gerade geht es nicht. Also
Ja,
es hat auch
dann.
was mit Abgrenzung zu tun, finde ich. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt in der gewaltfreien Kommunikation, auch die eigenen Bedürfnisse als Eltern ganz klar noch weiter wahrzunehmen und nicht so nach hinten zu stellen, ne, sondern zu sagen, so, die sind auch da.
Dein ältester Junge, glaube ich, der ist 14 oder so.
Mädchen ist es.
Ein Mädchen, ja.
Ja.
Das ist das Kind mit ADHS.
Genau, und also
Ja,
bei
die anderen
einem
Zwillinge, die
anderen
sind
Kind
11.
vermuten wir es noch. Ja.
Genau, man kann ja ADHS erst so im Schulalter überhaupt testen, sodass es Ergebnisse gibt, die auch ja, gerechtfertigt vielleicht sind oder auch messbar sind. Welche Werkzeuge der gewaltfreien Kommunikation sind denn speziell mit Kindern mit ADHS noch unterstützend, außer dieses, klar, diese 4 Schritte, beziehungsweise die Bitte oder die einzelnen Schritte, weil es nicht so aufnahmefähig ist oder die Konzentration nicht so viel halten kann. Was gibt es da noch für Werkzeuge aus der gewaltfreien Kommunikation, die helfen?
Ja, also worauf ich wirklich achte, ist, Kommunikationssperren zu vermeiden. Also da zu gucken,
Erklärst vielleicht
also
nochmal für die Zuhörenden, die es nicht kennen.
ja, also sowas wie, ich habe direkt eine Lösung oder ich analysiere mein Gegenüber oder ich sag, ja, ich weiß genau, wie du dich fühlst, so geht's mir auch, oder ich erzähle meine eigene Geschichte. Also das sind ja so die klassischen Dinge. Und generell auch wirklich die Schlüsselunterscheidung in der GfK, ne? Also dieses ganz klar zu trennen zwischen einer Bewertung und einer Beobachtung. Das habe ich festgestellt, dass das extrem wichtig ist, weil Kinder mit ADHS haben ein sehr hohes Bewusstsein für Fairness, für Gerechtigkeit. Die fühlen sich sowieso schnell auch, also die beziehen viele Dinge sehr schnell auf sich. Und wenn ich dann nicht präzise bin, wenn ich dann also vielleicht auch verallgemeinere, das wäre ja auch so eine Sache, ne, dass ich sage, ach, immer machst du oder schon wieder hast du. Das sind so diese Sachen, wo ich wirklich darauf achte, dass ich sage, so, vorhin, als du nach Hause gekommen bist, oder dass ich ganz klar den Zeitpunkt benenne oder den Kontext benenne, weil ansonsten habe ich direkt eine Riesendiskussion wieder und das führt dann ganz schnell vom Thema weg. Und also ja.
Wie ist es bei dir? Wie merkst du bei dir selber ADHS, um mal auf Erwachsene zu gehen?
Ja, also ich merke es darin, dass ich also ich nehme jetzt seit einiger Zeit Medikamente, da ist es dann besser geworden. Da habe ich den Unterschied gemerkt, dass ich jetzt klarer einen Fokus halten kann. Also dass, wenn ich irgendwas mir vorgenommen habe, ich auch an der Sache dranbleiben kann. Ich nicht irgendwie 10 Sachen gleichzeitig mache. Das war sonst halt oft so das Problem. Also so der Klassiker wäre, ich bin eigentlich in den Keller gegangen, um irgendwas zu holen. Und auf dem Weg sind mir noch 5 andere Sachen begegnet, die ich gemacht habe, aber nichts davon habe ich fertig gemacht. Und am Ende ist ein Riesenchaos und ich habe nicht das aus dem Keller geholt, was ich holen wollte. Oder halt auch bei Aufgaben. Also das ist heute auch oft noch so, dass ich halt am PC ganz viele Tabs gleichzeitig offen habe und an verschiedenen Sachen arbeite und aber nichts fertig mache. Und da habe ich dann teilweise mir auch damit geholfen, dass ich mir dann einen Zettel geschrieben habe, wo ich dann halt draufgeschrieben habe, so, das ist jetzt die Aufgabe, um die ich mich gerade kümmere, damit ich da immer wieder drauf geguckt habe und mich immer wieder selber zurückgeholt habe. Und dann, ja, was ich ja vorhin auch schon sagte, so in Bezug auf Kinder, dieses viele Dinge auf sich beziehen, das und halt auch vieles als Aufforderung direkt zu sehen. Also ich habe sehr viel immer auf dem Appellohr gehört und dachte immer so, ach, da möchte jetzt wieder jemand was von mir oder da soll ich jetzt mich wieder drum kümmern oder das ist jetzt wieder an mir. Und das habe ich durch die gewaltfreie Kommunikation für mich sehr gut gelernt. Erstmal zu sagen, so, okay, was ist jetzt genau gerade gesagt worden? Was könnte das bedeuten? Wenn ich mir jetzt unsicher bin, ich interpretiere jetzt gar nicht, sondern ich frage direkt nach. Ich sage so, okay, du hast gerade das und das gesagt, wie hast du das gemeint? Ne, da kannst du dann nochmal genauer erklären. Also bei mir kam es so und so an. Also dass ich da gar nicht mehr so diese, also der Kopf war sonst oft sehr rastlos. Also da muss ich dann auch Gespräche oder soziale Interaktionen immer und immer wieder durchgewälzt habe und gedacht habe, so, ah, da war vorhin so ein komischer Blick oder da war irgendwie ein Wort, wo ich mir nicht sicher bin, was habe ich da jetzt getan? Und ja, mittlerweile sage ich mir halt auch oft, ja, der meint ja gar nicht mich in dem Moment. Das ist ja gar nicht unbedingt auf mich bezogen. Es kann ja auch einen ganz anderen Kontext haben.
Ganz andere Herausforderungen als so viele andere Menschen. Ich denke, dass sie in den Keller gehen und dann vergessen, was man da wollte. Kennen vielleicht viele, also ich kenne es auch, nur halt nicht in dem Ausmaß, dass gleich 5 Dinge sind, sondern nur eins. Oder ab und zu mal das passiert. Ja. Ich glaube, mir ist gerade wichtig, auch noch das zu erwähnen mit Medikamente, weil ich ja, auch in meinem Bekanntenkreis so viel Skepsis da ist, Medikamente zu nehmen. Ritalin ist ja auch so ein Wort, wo viele aufschrecken, oh, Ritalin und so weiter. Ich weiß es mit meinem Sohn, der hat es ganz lange ohne versucht und der hat sich jetzt wieder was geben lassen und sein Leben ist einfach so viel leichter mit dieser Unterstützung. Und er kriegt seine Sachen auf die Reihe besser. Ich meine, er hat studiert und so weiter. Also das geht schon alles, auch ohne. Aber es ist halt anstrengend. Es ist halt super anstrengend. Und diese Unterstützung da. Und ich habe auch gehört, dass wenn Menschen mit ADHS in so Beratungen kommen, psychotherapeutische Beratungen, um zu schauen, Diagnosen und so weiter, dass Erwachsene hauptsächlich kommen, um Medikamente auszuprobieren, weil die haben ja schon ihr Leben irgendwie auf ihre Art und Weise strukturiert und ihren Ablauf gefunden. Es sind auch extrem viele Selbstständige dabei, Freiberufler, weil die ja dann ihr eigenes Ding machen können. Und bei Kindern ist es eher so, dass man halt dann die Diagnose macht und auch noch andere unterstützende Maßnahmen machen kann, die das Leben leichter machen kann. Ich kann mir vorstellen, so wie ich euer Buch auch angeschaut habe, dass diese Strategien, die da auch beschrieben werden häufig, dass die auch einfach bei allen Kindern sehr, sehr hilfreich sein können.
Ja, auf jeden Fall.
Also unabhängig von ADHS. Bei ADHS ist es halt vielleicht noch stärker die Struktur, noch ausgiebiger diese ganzen Dinge zu machen. Ja, und weil du vorher sagtest, das Kind hat das oftmals auf sich bezogen oder du hast es auf dich bezogen. Mir kam da immer auch, kommt da immer auch der Gedanke Glaubenssätze, also Überzeugungen. Wenn ich als Kind sowas erlebe, dann habe ich natürlich irgendwann so bestimmte Überzeugungen über mich, wie ich bin oder wie ich nicht bin oder was ich falsch mache, was ich nicht kann und so weiter. Und auch bei Erwachsenen glaube ich, vielleicht nicht mehr so stark, aber die Kindheit prägt halt auch ganz stark. Wie ist da deine Erfahrung mit deinem Kind und auch bei dir persönlich mit so Überzeugungen im Kopf, Glaubenssätze?
Ja, also ich bin ja mal so ein bisschen übergreifend unterwegs, also nicht nur in der GfK, sondern das ist aber auch typisch ADHSlerin, ne? Also ich finde mal alles spannend und deswegen bin ich zum Beispiel auch vor ein paar Jahren auf Byron Katie gestoßen, The Work. Ich weiß nicht, vielleicht sagt das dem einen oder anderen hier auch was, wo im Grunde so diese Kernfrage ja ist: Ist das wirklich wahr? Und was wäre, wenn das nicht wahr wäre? Was wäre dann alles möglich? Und das finde ich eine sehr kraftvolle Frage. Und die nutze ich auch. Also ich mache ja auch Coachings mit Eltern. Und da ist es auch immer wieder faszinierend zu sehen, wie viel sowas auslöst. Also einfach nur zu sagen, also du brauchst jetzt noch gar nicht diesen Glaubenssatz loslassen, weil das ist ja extrem schwierig. Also wenn ich damit aufgewachsen bin und immer wieder mir selber auch das erzählt habe, dass das ja so ist und dass das so stimmt. Dann ist es halt extrem schwierig, von heute auf morgen zu sagen, ja, ich glaube jetzt einfach was anderes. Also ich mache mich da frei von. Nur dieses Gedankenspiel zu sagen, was wäre, wenn ich davon wirklich frei wäre, das hat oft wirklich eine riesige Kraft. Und davon kann man dann halt ausgehen und kann sagen, so, okay, und jetzt schauen wir mal, was ist denn so das nächstmögliche? Woran kann ich denn jetzt vielleicht erstmal glauben? Also wie kann ich diesen Glaubenssatz erstmal umkehren? Es muss dann noch gar nicht das ganz Große sein, sondern vielleicht kann ich mich dem erstmal annähern und kann sagen, so, was klingt denn für mich noch realistisch? Ja.
Ja, das ist auch dieser Ansatz, wie gewaltfreie Kommunikation mit Glaubenssätzen umgeht, bearbeitet. Erstmal würdigen, wozu der Glaubenssatz denn gut war.
Genau.
Und dann zu schauen, wie kann man den so verändern, dass die Bedürfnisse, für die er mal stand, die er mal versucht hat zu erfüllen, und die Bedürfnisse, die jetzt im späteren Alter zu kurz kommen, wie kann man das miteinander verbinden mit einem neuen Glaubenssatz?
Ja, genau, da habe ich auch mal einen sehr kraftvollen Prozess mit einer Coaching-Klientin gemacht, die wirklich ihren Glaubenssatz sehr klar so neben sich setzen konnte auf einmal. Das war so ein kleines, hutzeliges Männchen, was sie dann daneben sich sitzen hatte, mit dem sie sich dann unterhalten hat. Und es war super spannend, das so mitzuerleben. Also ich habe sie da durchgeführt und wie sie sich dann auch bei diesem hutzeligen Männchen bedanken konnte und sagen konnte, so, aber ich habe heute andere Strategien, ich brauche dich jetzt gerade nicht mehr.
Wie war denn das, als du die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt hast? Wie war das für dich am Anfang, dann, wo du dich näher beschäftigt hast? Wie ist es jetzt vielleicht so? Was hast du Erfahrungen gemacht auf dem Weg?
Ja, am Anfang habe ich mich da sehr reingestürzt und alles aufgesaugt, was so um mich rum passiert ist. Und mir war auch relativ schnell klar, dass ich eine Trainerin-Ausbildung machen möchte. Das war so von Anfang an, weil ich gedacht habe, so, das kann ja nicht sein, dass so wenige Leute das nutzen und das wissen. Und das ist doch so wichtig, dass jeder das irgendwie erfährt. Und ja, das habe ich dann ja auch gemacht. Und ich habe währenddessen hat sich aber noch mal ganz viel bei mir persönlich verändert, weil ich bin zu Hause. Und auch so im Umfeld bin ich ja teilweise auch wirklich mit der GfK erstmal auf die Nase gefallen. Also ich kam dann so völlig beschwingt aus den wundervollen GfK-Kreisen dann nach Hause, habe dann angefangen, das alles so zu sagen. Und ne, wenn du das so sagst, dann merke ich, wie bei mir dies und das Bedürfnis von sowieso unerfüllt ist und wärst du bereit? Und ja, und ich habe nicht so viel Bereitschaft bekommen. Und genau, du lachst. Und ich kann da inzwischen auch drüber lachen. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ob ich das damals nicht so mitbekommen habe oder ob es vielleicht auch in der Kürze der Zeit von solchen GfK-Einführungen oder auch dann die Veranstaltung, die ich besucht habe, ob das vielleicht da einfach gar kein Thema ist oder ja, es untergeht. Es ist nicht so alltagstauglich, ne? Also, es ist halt wirklich schwierig. Also gerade ja, also weil es ist so ungewohnt. Es kennt ja niemand so, dass das so. Also mein Mann hat auch immer gesagt, jetzt hör auf, mich zu psychologisieren oder manipulieren. Und er fand das irgendwie ganz komisch. Meine Kinder haben auch nur gesagt so, boah, Mama, jetzt sag doch einfach, was du willst. Was erzählst du da jetzt? Wenn sie nicht sowieso einfach abgeschaltet haben. Und ja, und das ist ja auch oft so ein Vorwurf oder so ein ja, also dass viele ja sagen, ja, die GfK ist manipulativ, und das ist eigentlich nur eine nette Art, jemanden zu etwas zu bringen, was man möchte. Und ich habe dann irgendwann halt auch gemerkt, so ja, es ist wirklich auch gewaltvoll, jemanden zu sagen, so ab jetzt machen wir hier gewaltfreie Kommunikation. Das ja, kann ich ja nicht unbedingt voraussetzen, dass mein Gegenüber das auch so möchte und dass es auch bereit ist, diese andere Sprache zu lernen. Und irgendwann habe ich weiß auch nicht, das war, glaube ich, tatsächlich in meiner Grundausbildung dann. Also ich habe dann eine Jahresausbildung gemacht bei der Waltraud Terlinden. Und da habe ich dann auch so erzählt von so einem Punkt, wo ich dann mit mir gehadert habe, weil dann ja irgendwie klar war, ich habe das ja auch allen erzählt, ob sie es hören wollten oder nicht, dass ich mich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftige. Und wir waren auf so einem Campingplatz und meine Tochter hat einen astreinen Wutanfall hingelegt und ich habe versucht, sie irgendwie mit meinen GfK-Mitteln zu besänftigen. Ich wollte im Grunde eigentlich nur, dass diese Wut aufhört und dass endlich Ruhe ist. Also das war eigentlich das, was ich wollte, aber das habe ich mir in dem Moment, glaube ich, nicht so eingestanden. Und mir war auch bewusst, ich habe ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer und habe mich extrem unter Druck gesetzt und wollte das gewaltfrei lösen. Und dann hat mich halt nur meine Trainerin, also die Waltraud, hat mich nur angeguckt und meinte so, ja, bitte, bist jetzt kurz vor der Heiligsprechung oder was? Hast du irgendwie jetzt jegliche Situation, egal wie du selber emotional irgendwie gefordert bist, unbedingt lösen möchtest, ohne dass da irgendwelche Urteile, weil ich habe mich selber verurteilt dafür, dass ich in dem Moment geurteilt habe oder dass ich wütend geworden bin. Und das hat irgendwie, glaube ich, so langsam bei mir so einen Schalter umgelegt, wo ich dann gedacht habe, so, ah, okay, nee, das ist jetzt auch nicht so noch nicht der Kern der GfK. Also ich bin noch nicht so richtig da. Und ja, das war dann noch so viel, auch zu gucken, okay, was bedeutet das für mich denn jetzt alles, was ich da gelernt habe? Und wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich das in meinen Alltag holen? Und wie kann ich das halt auch machen, dass ich auch meine Mitmenschen da mitnehme und nicht irgendwie von heute auf morgen komisch spreche und erwarte, dass sie auch so komisch sprechen.
Das heißt, jetzt hast du Urteile und du nimmst die wahr und verurteilst nicht, dass du Urteile hast und übersetzt
Ja.
die wahrscheinlich, übersetzt die in Gefühle und Bedürfnisse.
Genau. Oder ich sage meinem Gegenüber auch, dass ich merke, dass ich da jetzt ein Urteil habe, dass ich da jetzt ein, ja, Problem mit habe und Ja, das ist halt okay. Und vielleicht kann ich das auch nicht immer ganz schnell in einem Selbstempathieprozess auflösen und kann sagen, so, jetzt ist mir alles glasklar, das ist mein Bedürfnis dahinter und hier bitte, da ist es. Und jetzt habe ich hier verschiedene Vorschläge, wie das Bedürfnis erfüllt werden könnte oder frag dich mal, wie kannst du dazu beitragen, mein Bedürfnis zu erfüllen, sondern ich akzeptiere vielleicht auch erstmal, dass ich eben diese Schublade aufmache und ja, es ist halt so. Und ich glaube, wichtig ist halt wirklich das wahrzunehmen, wie du ja auch schon gesagt hast, und da nicht so drüber wegzugehen und so. Also weil das war dann so eine Phase, wo ich teilweise die GfK auch als scheinheilig empfunden habe. Wenn so, ach ja, und wir haben ja alle kein Problem und wir haben keine Urteile und wir sind alle mit allem einverstanden und wir können alles nachvollziehen und alles ist immer, dann habe ich gesagt, so, nee, es gibt ja auch noch Werte, die ich habe. Also das war auch noch so eine Entdeckung dann, wo ich dann gemerkt habe, es gibt Werte, die für mich wichtig sind und die Werte können ja für andere auch weniger wichtig sein. Und natürlich gibt es dann Konflikte, wenn wir unterschiedliche Werte haben.
Ich habe auf deiner Webseite einen Spruch gefunden, der mir so richtig gefallen hat. GfK nervt ja schon manchmal, aber ohne war es auf jeden Fall schlimmer.
Ja, das hat meine Tochter mal gesagt.
Ja, wie ist es denn? Was ist dann noch anders im Vergleich zu Anfangs GfK und jetzt mit der Erfahrung von einigen Jahren GfK-Training und Erfahrung mit Kindern auch, mit ADHS?
Ja, also es ist ja ein Prozess, der auch irgendwie immer noch andauert. Also ich habe so den Eindruck, dass die GfK es mir ermöglicht hat, mich selbst immer besser auch kennenzulernen. Und ja, immer mehr so, also es fühlt sich so ein bisschen an, als würde ich mich so immer weiter häuten und pellen und würde immer weiter so zu dem vordringen, wo ich dann denke, ja, das bin jetzt wirklich ich. Weil du hast es ja auch schon vorhin angesprochen, die Glaubenssätze, alles, was wir so mitbekommen in der Kindheit. Und irgendwann habe ich halt gedacht, so, oder habe mir angewöhnt zu hinterfragen, ist das jetzt gerade wirklich meins oder ist das irgendwas, was ich irgendwie übernommen habe? Und ja, ich glaube, dass ich immer authentischer werde in dem, was ich tue und in dem, wie ich handle und ich mich auch immer weniger irgendwie verstecke und ja. Denke so, naja, also die anderen sollen mich ja mögen und ich will ja irgendwie gut ankommen oder so. Ja, stehe halt mehr zu mir selbst.
Bei ADHS geht es ja viel um Strategien auch. Welche Strategien finden wir? Welche Strategien gibt es, damit das Leben einigermaßen ertragbar ist, weil es ja für viele wirklich super anstrengend ist? Welche Strategien haben euch denn geholfen im Umgang mit ADHS, wenn jetzt halt draußen Zuhörende sind, die auch Kinder mit ADHS haben oder den Verdacht haben, oder Kinder, die auffällig sind, in Anführungsstrichen. Was hast du da an erprobten, funktionierenden Strategien?
Also es braucht viel Klarheit und Orientierung. Das ist so meine Erfahrung.
Also Orientierung für die Kinder.
Genau.
Was gesagt, was gewünscht wird, also klare Bitten wahrscheinlich, klare Ansagen.
Klare Ansagen und auch klare, also Kinder mit ADHS mögen es schon gerne, wenn sie wissen, was jetzt so als nächstes kommt.
So
Und
Schritt-für-Schritt-Anleitung ist es dann gemeint, also wirklich so kleinteilig.
ja, also zum Beispiel, also wir haben, das war in Corona auch ganz, ganz, ja, oder sehr, sehr nützlich für uns, weil da ja die Tagesstruktur, die sonst durch Kita und Schule ja vorgegeben ist zu einem gewissen Maß, also komplett aufgehoben war, haben wir uns trotzdem immer so Tagespläne gemacht und haben halt geguckt, so, okay, was ist jetzt heute wem wichtig, wann machen wir was, so gewisse Orientierungspunkte am Tag, das klar war dann. Ist Schlafenszeit, dann sind die Essenszeiten, dann ist vielleicht auch eine Ruhezeit, dann gehen wir nach draußen. Das halt klar war, das passiert. Und also ich finde es immer wichtig, dass ja, dass so ein Grundgerüst es einfach gibt, einen Rahmen, also oder ja, einen Rahmen, in dem sich das Kind bewegen kann und wo ganz viel Spielraum dann schon noch ist, das Kind auch mitentscheiden kann. nur bei manchen Sachen sehr klar ist, so, das wird auf jeden Fall passieren und wie es passiert, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zum Beispiel auch sowas wie Zähneputzen. Also Zähneputzen ist bei uns im Gegensatz zu vielleicht manchen anderen, die so GfK oder bedürfnisorientiert sind, ist das halt nichts Verhandelbares. Also das Zähne werden geputzt. Und da bleibe ich sehr klar und sehr beharrlich. Wir haben das aber schon in den verschiedensten Positionen gemacht, an den verschiedensten Orten und mit den verschiedensten Begleitmedien. Und das ist dann auch okay, ne? Also, und solche Dinge. Also da wirklich klar zu sein und zu sagen, so, ich mache mich jetzt vielleicht auch unbeliebt. Das sage ich dann manchmal auch so. Ich so, ja, ich hab das gesehen, dass dir das gerade überhaupt nicht passt und dass du das richtig doof findest. Ich sag, du darfst es auch doof finden. Ich bleib trotzdem dabei. Ich bleib dabei und ich bin jetzt, also ich halte das dann auch aus. Und was ja dann sehr oft passiert, ist, dass die Kinder dann nach einer Weile, also wenn sie dann das erstmal für sich so ein bisschen angenommen haben und ich gar nicht weiter immer auf sie einrede, weil das ist ja das, was wir oft machen als Erwachsene. Wir reden dann immer wieder auf das Kind ein, weil wir diese Situation vielleicht auch nicht aushalten und weil wir es so unangenehm finden. Ich sage dann oft einfach gar nichts und sage so, okay, du machst das jetzt nicht. Und dann passiert es manchmal von alleine so, ah, okay, ich mach's jetzt halt doch. Oder ich sag so, und wie sieht's jetzt aus? Bist du jetzt bereit? Oder was können wir denn machen, damit du bereit dafür bist? Weil mir ist das wichtig.
Also eine ganz klare Ansage, eine ganz klare Orientierung und Linie einerseits und andererseits ganz flexibel bei der Art und Weise, wie du versuchst oder wie du es erlaubst, welche Strategien verwendet werden, um die Bedürfnisse nach Gesundheit, Fürsorge, Verantwortung übernehmen für dich
Ja.
als Mutter, wie das dann passiert.
Genau.
Um auch auf das Kind einzugehen, um das Kind ja auch ein gewissen, in dem Korsett einen gewissen Freiraum zu geben
Ja.
und selbst entscheiden lassen, wie sie es macht.
Genau.
Gefällt mir gut.
Und dann gibt es natürlich auch noch viele Möglichkeiten, die Reize so ja zu reduzieren, zu gucken. Also wir haben zum Beispiel bei Hausaufgaben es immer so gemacht, dass immer nur der Teil, der gerade bearbeitet wird, sichtbar war. Alles andere habe ich abgedeckt. Oder auch die Fächer, die jetzt gerade nicht dran sind, die haben wir weggepackt, weil manchmal ist es dann ja auch so, dann liegt irgendwie so alles auf dem Tisch. Und dann ist es so ein Hin- und Herspringen zwischen der einen Hausaufgabe und der anderen. Und da halt wirklich zu gucken, okay, ich schalte die anderen Reize ab. Ich mache das ganz überschaubar und klar und sage so, da sind wir jetzt gerade dran, auch mit klaren Zeitfenstern zu arbeiten, zu sagen so, also das Kind auch über die Schwelle zu tragen, wenn das jetzt irgendwie sagt, ich möchte jetzt keine Hausaufgaben machen, so, oh, das ist so viel, das dauert Stunden, weil das Zeitempfinden ist ja dann auch manchmal gestört bei ADHS. Und auch so diese, ja, Planungsabläufe, da haben die Kinder oft auch Probleme mit, sich irgendwie vorzustellen, okay, was kommt nach was und was ist eine logische Reihenfolge. Und da kann ich halt sehr gut unterstützen, indem ich halt sage, so, wir machen jetzt 10 Minuten, das ist ein sehr überschaubarer Zeitraum und wir gucken, was wir in den 10 Minuten schaffen. Und oftmals ist es dann halt so, wenn einmal diese Schwelle geschafft ist, dann geht halt auch nach und noch mehr.
Hast du noch an, also wenn jetzt welche zuhören, die da so eine Vermutung haben vielleicht oder das auch wissen, hast du eine Empfehlung für die Eltern, was sie tun könnten, welche Schritte sie machen könnten, wohin sie sich wenden können?
Genau, die große Frage ist ja oft, Diagnostik ja oder nein.
Also ob es
Und da,
diagnostiziert worden ist oder nicht, meinst du, oder?
ob man das machen möchte. Weil das
Muss.
merke ich ja halt gerade auch so in diesen bedürfnisorientierten Kreisen, die dann oft sagen, so, ja, ich möchte ja nicht, dass mein Kind in eine Schublade gesteckt wird. Ich möchte meinem Kind ja alle Wege offen lassen. Und dann hat es halt so ein Label und das Label kann dann auch hinderlich sein. Und das kann ich alles nachvollziehen. Das ging uns lange Zeit auch so, dass wir da auch sehr gehadert haben. Und gleichzeitig ist es in Deutschland nun mal so, in unserem Gesundheitssystem, dass bestimmte Unterstützungen halt an einer Diagnose hängen. Und also zum Beispiel Ergotherapie, die bekomme ich zwar anfangs erstmal so, das würde ich auch allen Eltern raten, die jetzt gerade merken, so, es gibt mit der ja, Impulskontrolle vielleicht Probleme, ne? Also die Kinder sind sehr schnell irgendwie sehr, sehr wütend oder reagieren generell sehr schnell emotional. Dann kann man erstmal mit einer Ergotherapie starten, auch für die Konzentrationsförderung. Und das läuft auch erstmal eine gewisse Zeit ohne Diagnostik. Nur irgendwann ist dann halt immer so der Punkt, dass dann die Ergotherapiestunden aufgebraucht sind und dann braucht es halt diese Diagnose. Und genauso halt für eine Psychotherapie, die kann ich zwar auch erstmal so beginnen, nur auch da wird dann ja im Rahmen der Psychotherapie sowieso irgendwann eine Diagnose gestellt. Und ja, Medikamente sowieso, ne, das geht natürlich nicht ohne Diagnose. Und deswegen, ja, das ist halt so eine Entscheidung, die man dann für sich auch treffen darf und gucken kann, okay, haben wir da jetzt einen Nutzen von, haben wir da keinen von? Dann kann man sich natürlich auch erstmal Unterstützung zum Beispiel holen, wie, also ich begleite ja auch Eltern mit Kindern, die ADHS haben, mit einem Coaching. So wie kann ich vielleicht in der Familie wieder eine angenehmere Atmosphäre herstellen? Wie kann ich, also darüber, wo wir jetzt auch gerade gesprochen haben, unterstützende Routinen, unterstützende Dinge einführen? Wie kann ich wieder eine andere Sprache vielleicht etablieren bei uns? Weil oft ja auch sehr viel, ja, wenn dann und drohen und strafen dann irgendwann ist. Ja.
Viel Stress halt, gell?
Viel Stress, viel, genau. Ja.
Bei beiden Seiten natürlich. Weil du gerade Psychotherapie erwähnt hast, also Psychotherapie mit Kindern. Inwieweit ist die hilfreich für Kinder mit ADHS?
Ja, da geht es ja letztlich auch viel darum, dass die Kinder sich besser kennenlernen. Also du hattest jetzt vorhin von Defiziten gesprochen. Ich finde es immer ganz gut also eher zu sagen, so, okay, was bringe ich denn so an Besonderheiten mit? Und was brauche ich denn, damit ich mit diesen Besonderheiten dieser Welt gut klarkomme? Und dann ist es halt wichtig, dass die Kinder wissen, okay, so bin ich und das ist vielleicht anders als andere. Und das ist aber okay, und ich kann dafür mir eigene Strategien auch ja zurechtlegen, damit ich dann gut klarkomme. Weil ich meine, ich habe auch mir einen Haufen von Strategien über die Jahre zurechtgelegt und ich habe auch studiert, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe das auch alles natürlich hinbekommen. Aber das ist halt, natürlich möchte man ja, dass die Kinder es vielleicht einfacher haben und dass sie nicht diese Umwege gehen müssen, dass sie halt lernen können, okay, wenn mir irgendwo es zu laut ist, dann darf ich mich auch mal kurz rausziehen und kann mal aus der Situation gehen. Oder ich kann auch in der Schule mal Kopfhörer aufsetzen. Darum geht es ja auch ganz viel in so einer Therapie und eben auch ja, die Glaubenssätze anzuschauen und zu schauen, ist das wirklich wahr, was ich da über mich selber denke? Kann ich vielleicht auch anders denken? Kann ich anders reagieren?
Ja, okay, danke für die Antwort. Das ist mir natürlich, kann ich das nachvollziehen und ist mir jetzt auch klarer geworden, weil wir gerade bei den Besonderheiten sind, bei den Stärken. Was haben denn aus deiner Erfahrung ADHS-Menschen für Stärken, Kinder, Erwachsene? Was sind denn die Vorteile davon?
Also gerade wenn wir jetzt so im GFK-Kontext unterwegs sind, die sind sehr empathisch. Also die können schon sehr genau Schwingungen mitbekommen, Gefühle mitbekommen, sich in andere auch reinversetzen. Und sie fühlen halt manchmal auch zu viel dann. Das ist dann wieder so, das ist dann immer so eine Gratwanderung. Sie sind sehr, haben meistens sehr hohe und schnelle Auffassungsgabe, also können auch viele Querverbindungen ziehen zwischen verschiedenen Themen, was manchmal aber auch dazu führt, dass sie natürlich dann zu kompliziert denken. Also dass manche Dinge, die, also wird viel hinterfragt dann auch, sehr kritisch, sehr kreativ oft. Also man hat es ja auch schon gesagt, viele Selbstständige, viele Künstler und Künstlerinnen. Also wenn man sich das mal so anguckt, Schauspieler und Schauspielerinnen, sind überproportional viele mit ADHS dabei. Dann halt auch oft so eine Machermentalität. Also da wird halt einfach mal ausprobiert und einfach mal drauf los, weil diese Impulsivität eben das dann so antriggert. Und ja,
Ideale.
sehr, sehr ehrliche Haut meist auch. Also das, auf die kann man sich auch verlassen. Also auf ADHS-Freunde, die sagen einem auch sehr klar, was ist. Also da wird man nicht irgendwie das Gefühl haben, dass man da, also Smalltalk ist halt oft auch mit ADHSlern nicht so. Das ist auch das, was ich bei mir dann irgendwann gemerkt habe, dass Gespräche sehr schnell in die Tiefe gehen und ich auf Partys so mit Smalltalk halt nicht gut klarkomme.
Ich habe eine Aussage gehört über ADHSler, die können nicht lügen. Also das ist vielleicht verallgemeinert natürlich, aber es zeigt auch eine Tendenz an, dass sie Schwierigkeiten haben zum Lügen. Und mit Lügen ist ja ein weites Spektrum.
Ja, genau.
Was ich auch gehört habe, ist, dass diese Menschen ideale Projektleiterinnen sind. Also Projekte, die sie interessieren, da können die sich reinfuchsen, da sind sie super. Und da muss halt wieder ein neues Projekt her.
Ja, und es muss vor allen Dingen auch jemand her, der es umsetzt, ne? Weil das ist dann oft so das Problem. Dieses neue Projekt zu starten, das ist ganz toll und da haben sie auch ganz viel Energie. Nur das dann umzusetzen, da braucht es dann halt wieder am besten Menschen, die kein ADHS haben.
Ja. Gut, wenn du jetzt so. Also, wann ist das diagnostiziert worden mit deinem 14-Jährigen? Oder 13?
Da war sie in der, sie in die zweite Klasse, glaube ich, gekommen. Ja.
Okay, wenn du jetzt so ein Fazit siehst, bitte, mit ADS-Erfahrung, gewaltfreie Kommunikation-Erfahrung, was ist denn dein Fazit, dein Resümee aus den ganzen Erfahrungen, die du da gemacht hast, auch mit Coaching und mit der ganzen Thematik, gewaltfreie Kommunikation und ADHS und mit dir selber auch und mit dem Kind.
Also ich würde heute ganz klar sagen, dass die GfK unseren Familienfrieden gerettet hat, weil ja, also Familie für uns sehr viel Frust nur noch war und sehr viel Verzweiflung und es auch auf der Paarebene dann sich ausgewirkt hat. Und das hat sich alles so verändert und so also zum Positiven verändert. Und das bekomme ich halt auch jetzt gerade mit, wo, also ein Kind ist ja schon voll drin in der Pubertät, die anderen sind jetzt so an der Schwelle zur Pubertät. Und wenn ich dann teilweise Gespräche von anderen Eltern oder so mitbekomme, dann denke ich mir immer so, ja, also bei uns, wir reden immer noch über alles, ne? Wir sind immer noch in Beziehung. Die Kinder kapseln sich nicht so komplett ab. Ich habe jetzt auch letztens erst wieder von meiner Tochter gehört, die dann sagte so, ja, ich glaube, ich bin da irgendwie komisch. Alle anderen haben gerade immer Stress mit ihren Eltern und finden die doof. Und bei mir ist das nicht so. Und denkst du, ja, okay.
Ja, schön wahrscheinlich auch für dich, das so zu
Ja.
hören und tut gut wahrscheinlich nachdem, dass es auch schon mal anders war.
Genau, also das hätte ich wahrscheinlich damals, als dann, also da war sie dann ja 7 oder so. Da habe ich mir wirklich Sorgen darum gemacht und habe gedacht, so, dass also wir verlieren komplett die Verbindung zueinander. Und das, ja, und dass es jetzt doch wieder so repariert werden konnte. Das ist ja auch was Mut machen kann für andere, die halt auch sagen, da ist schon das Kind so tief in den Brunnen gefallen. Ich würde immer sagen, es ist nie zu spät, da zu starten und die Kommunikation zu verändern und bewusster zu werden.
Gibst uns alle Hoffnung. Wie war das nochmal? GfK nervt ja schon manchmal. Aber ohne war es auf jeden Fall schlimmer.
Ja.
Ja, vielen Dank, Birte. Fand es jetzt ganz spannend, deine Geschichte zu hören, deine Erfahrungen zu hören und mit der Hoffnung rauszugehen und dass es alles einfach auch mit GfK leichter werden kann, leichter sein kann.
Ja.
Dankeschön.
Danke dir für die Einladung.
It's where Yeah.